Begleiten Sie uns auf eine logische Reise ins Zentrum der Warengesellschaft. Dort wartet auf uns kein böser Kapitalist oder ein duftender Strauß Blumen, sondern ein recht dürrer und abstrakter Begriff, der Wert. Aber Vorsicht, der Wert hat es in sich. So ungefährlich und bedenkenlos das Wort Wert im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet werden kann, als Begriff eines unbewussten gesellschaftlichen Verhältnisses hat er Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, fest im Griff, und zwar wesentlich fester, als Sie denken. Denn, um es mit den Worten von Karl Marx zu sagen,
der Wert ist kein krudes, wirtschaftliches Ding, sondern totale gesellschaftliche Form, also auch Subjekt und Denkform.
Thank you.
Die ersten Werttheoretiker, wenn man so will, waren die Klassiker der bürgerlichen Ökonomie, Adam Smith und David Ricardo. Sie führten den Wert als einen ökonomischen Begriff ein, der erklären sollte, wie sich Produkte im Kapitalismus in Waren verwandeln und als solche ihren Preis haben. Die Frage, warum überhaupt Produkte in den warenproduzierenden Gesellschaften eine Werteigenschaft erhalten, konnten und wollten sie nicht beantworten. Das tat dann ein junger Philosoph namens Karl Marx. Auch bei ihm führt der Weg zum Wert über die Analyse der Ware. Was ist nun so Entscheidendes an der Ware zu entdecken? Gegenüber einem Produkt zeichnet sich eine Ware per Definition dadurch aus, dass sie gegen eine andere Ware getauscht werden kann. Die Ware, zum Beispiel ein Hammer, besitzt also nicht nur die Eigenschaft, dass er aus Holz und Eisen besteht und dass man mittels eben jenes Hammers Nägel in die Wand schlagen kann. Als Ware besitzt der Hammer die Eigenschaft, tauschbar zu sein. Was ist damit gemeint? Um beim Beispiel zu bleiben, ein Hammer soll gegen eine Flasche Bier getauscht werden. Nun sind Hammer und Bier zwei völlig verschiedene Dinge mit völlig unterschiedlichen Zwecken. Ihre Unterschiedlichkeit mag zwar für denjenigen, der Bier trinken oder einen Nagel in die Wand schlagen will, von Bedeutung sein. Für den Tausch als logische Operation ist ihre konkrete Nützlichkeit ungeeignet. Denn beim Tauschakt geht es ja bekanntermaßen um den Tausch von Gleichem oder Gleichwertigem. Gleiches soll mit Gleichem vergolten werden. Aug um Aug, Zahn um Zahn. Wenn dem nicht so wäre, würde man bedenkenlos sein Auto gegen ein Stück Butter tauschen. Das macht natürlich niemand. Obwohl es schwer ist, die Bedürfnisse, sich zu bewegen oder sich zu ernähren, irgendwie zu bewerten, weiß jedes Kind, dass das Auto wertvoller ist. Offensichtlich ist es nicht die qualitative Eigenschaft der Ware, die den Tausch möglich macht. Bier, Hammer, Auto müssen also irgendetwas besitzen, das sie untereinander gleich und damit vergleichbar macht. Was ist nun das Gleiche an einem guten Bier und einem robusten Hammer? Antwort: Beide existieren nur, weil Menschen Energie zu ihrer Herstellung verausgabt haben. Marx verwendet dafür auch den Begriff der abstrakten Arbeit. Abstrakte Arbeit, so Marx, vergegenständlicht sich in der Ware und bildet deren Wert. Um den Wert einer Ware betrachten zu können, muss also von der gesamten, konkreten Erscheinung des Hammers abgesehen werden. Was man dann in den Händen hält, ist ein recht seltsames und mystisches Häufchen verausgabter menschlicher Energie. Um das Unfassbare irgendwie begreifbar zu machen, versucht Marx mit bildhafter Sprache das so auszudrücken.
Betrachten wir nun das Residuum der Arbeitsprodukte. Es ist nichts von ihnen übrig geblieben als dieselbe gespenstige Gegenständlichkeit, eine bloße Galerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit, das heißt der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Warenwerte.
Wie aber ergibt sich nun die Größe des Werts? Dass die Zeit hierbei eine Rolle spielt, die zur Verausgabung menschlicher Energie an einer Ware notwendig ist, scheint einleuchtend. Nun gibt es da ein Problem. Der Hersteller eines Autos wird zum Beispiel nicht auf den Gedanken kommen, langsamer zu arbeiten, um den Wert seines Fahrzeuges zu erhöhen, was übrigens auch nicht passieren würde. Er muss sich nämlich mit seiner Konkurrenz und deren wissenschaftlich-technischen Vermögen, Autos herzustellen, messen lassen. Allgemein kann man also sagen, dass sich die Größe des Werts aus der abstrakten Arbeitszeit in Abhängigkeit von der durchschnittlichen gesellschaftlichen Produktivität ergibt. Thank you. Dank Marx wissen wir zwar jetzt, dass die abstrakte Arbeitszeit in Abhängigkeit von dem Standard der Produktivität die Größe des Werts festlegt. Wie kann man jedoch diese Größe genau ermitteln? Ganz einfach, gar nicht. Es gibt zwar Stechuhren und Arbeitsplätze, wo die Einhaltung der Zeitvorgaben überwacht wird, aber es gibt einfach keine Messinstrumente, die abstrakte Arbeitszeit oder gar den durchschnittlichen Standard der Produktivität irgendwie messen könnten. Trotzdem gibt es Preise an jeder Ware, wie man sich in jedem Supermarkt überzeugen kann. Das liegt daran, dass Wert und Preis nicht identisch sind. Der Wert, so könnte man sagen, ist die eiserne Richtschnur, um die herum der Preis zirkuliert. Wenn ich also eine Ware zum Verkauf auf den Markt bringe, dann gebe ich mit dem Preis quasi einen Tipp auf den Wert ab. Der Markt entscheidet dann, ob ich richtig gelegen habe, meine Ware also loswerde, oder ob ich den Preis korrigieren muss. Letztlich entscheidet also der Markt darüber, ob die Arbeit, die ich vergegenständlicht in der Ware zu ihm trage, gültig ist oder nicht. Wenn jemand oder besser etwas so viel Macht über die Existenz eines jeden einzelnen Warenproduzenten hat, dann stellt sich die Frage, was ist dieser Markt? Die bürgerlichen Wissenschaften sagen uns, der Markt, das sind alle Verkäufer und Käufer. Letztere stellen eine gewisse Nachfrage und danach richtet sich das Angebot. Soweit so gut. Leider bleiben einige Fragen damit ungeklärt. Wenn sich nämlich die Nachfrage aus der Abwägung des größeren oder kleineren Nutzens für die Käuferscharen ergäbe, so müsste sich die Produktion der Güter irgendwie danach richten. Dem ist aber nicht so. Der Nürnberger Wertkritiker Robert Kurz dazu:
Wenn etwa für eine große Masse von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern die subjektive Nutzenschätzung von für sie unerreichbar gewordenen Gütern steigt, so werden deswegen nicht etwa auch die Preise dieser Güter steigen, sondern im Gegenteil eher fallen, weil die Nachfrage trotz steigender Bedürftigkeit mangels Kaufkraft abgenommen hat. Es wäre ein bloßer Zynismus, dieses Fallen der Preise darauf zurückzuführen, dass der Nutzen der Güter durch Sättigung der entsprechenden Bedürfnisse eben abgenommen habe. Umgekehrt wird die mangelnde Nachfrage aber auch nicht zu einem beliebigen Sinken der Preise weit unter die durch den Produktivitätsstandard objektivierte Arbeitssubstanz führen, sondern vielmehr zur Stilllegung der Produktion trotz unbefriedigter Bedürfnisse und reichlicher Produktionspotenz.
Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, warum der Markt nicht mit dem Käufer gleichzusetzen ist. Wollte man nämlich ein objektives Bild über den tatsächlichen Wert einer Ware erhalten, so müsste deren Wert in Bezug zu allen anderen Waren ermittelt werden. Das aber übersteigt selbst die logischen Kapazitäten der größten Konzerne. Wer legt also fest, welche Ware welchen Wert erhält? Die Antwort ist so einfach wie verwirrend: die Waren selber. Das Irrsinnige dieser Feststellung sticht geradezu ins Ohr. Dinge haben per se keinen eigenen Willen und erst recht können sie keine Entscheidungen treffen. Und trotzdem verhält es sich so. Warum aber? Indem die einzelnen Warenproduzenten untereinander ihre menschlichen Arbeiten gleichsetzen, halluzinieren sie in ihre Arbeitsprodukte einen Wert hinein. Die Warenproduzenten wissen das nicht, aber sie tun es.
Thank you.
Dass es sich bei dem Wert um eine gesellschaftliche Halluzination handelt, kann jeder für sich zu Hause nachvollziehen.
Nimmt man sich zum Beispiel einen Joghurtbecher aus dem Kühlschrank und versucht ihn auf seinen Wert hin zu durchsuchen, so muss man enttäuscht feststellen, dass da nichts ist. Auch eine Molekularuntersuchung wird nichts ergeben. Joghurt ist eben nur ein ganz schnöder Joghurt. Das ist seine Natur oder besser seine Chemie. Dass der Wert dennoch da ist, beweist der Besuch beim Joghurtproduzenten. Der behauptet nun steif und fest, dass der Joghurt durchaus mit Wert voll ist, also seinen Wert hat. Da der Joghurtproduzent ein netter und vernünftiger Kerl zu sein scheint, erklären sie ihm, dass der Wert nur eine gesamtgesellschaftliche Halluzination ist. Als sie aber nach getaner Aufklärungsarbeit sich einfach im Joghurtregal bedienen wollen, um einen leckeren Erdbeerjoghurt zu sich zu nehmen, werden sie schnell merken, dass sich die gesellschaftliche Halluzination in Form von Handschellen materiell um ihre Handgelenke legt. Glücklicherweise haben sie noch eine Hand frei und angeln aus ihrer Hosentasche ein kleines Häuflein gesellschaftlicher Halluzination in Form von Geld.
Wie uns diese kleine Episode zeigt, besitzt der Wert, im Gegensatz zu einer Fata Morgana, die Fähigkeit, sich in Dingen zu vergegenständlichen und darüber hinaus Gewalt auszuüben. Halten wir fest. Der Wert ist also keine physikalische Eigenschaft der Dinge. Die Werteigenschaft erhalten die Waren, weil alle Warenproduzenten ihre Waren nur miteinander austauschen können, indem sie ihren Produkten die Eigenschaft verleihen, Wert zu besitzen. Der Wert ist also ein gesellschaftliches Verhältnis, allerdings ein unbewusstes. Wäre es ein bewusstes Verhältnis, so hätte irgendeine gesellschaftliche Diskussion stattfinden müssen, in der sich alle Warenproduzenten darüber einigten, gleichermaßen Wert in ihre produzierten Dinge hineinzuprojizieren.
Thank you.
Zusammenfassend kann man Folgendes sagen. Der Wert ist ein unbewusstes gesellschaftliches Verhältnis. Weil die Warenproduzenten dieses unbewusste gesellschaftliche Verhältnis in die Dinge projizieren, erscheint es als Eigenschaft dieser Dinge. Sachen scheinen untereinander in einem gesellschaftlichen Verhältnis zu stehen. Andererseits, weil die Warenproduzenten sich aufeinander beziehen, indem sie ihre produzierten Sachen austauschen, ist ihr gesellschaftliches Verhältnis versachlicht. Um es etwas deutlicher zu formulieren, während unter der Herrschaft des Werts die Dinge in einem gesellschaftlichen Verhältnis stehen, können sich die Menschen nur mittels der Dinge aufeinander beziehen. Das Asoziale an diesem Zustand ist offensichtlich. Diesen real existierenden Unfug beschreibt Marx in dem berühmten Fetischkapitel aus dem Kapital wie folgt.
Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit dem Menschen im Verhältnis stehende selbstständige Gestalten. So in der wahren Welt die Produkte der menschlichen Hand.
Die indirekten gesellschaftlichen Verhältnisse der Personen erscheinen also paradoxerweise als Eigenschaften der produzierten Sachen. Das ist es, was Marx den Fetischcharakter der Warenform nennt. Dass es problematisch ist, wenn eine Gesellschaft ihr basales Funktionieren ihren eigenen Produkten überlässt, kann hier schon erahnt werden. Aber etwas zeichnet sich schon jetzt ab. Die logische Konsequenz für eine radikale Kritik dieses gesellschaftlichen Verhältnisses wäre, die Zentralkategorie des Werts zu kritisieren, anzugreifen und aufzuheben, um an die Stelle des Werts die bewusste Selbstverständigung der Gesellschaft über die gemeinschaftliche Nutzung ihrer Ressourcen jenseits von wahren Geldbeziehungen zu setzen.